Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer 6. Ausgabe sprechen wir über den nagelneuen Intel-Prozessor Core i 11900K alias Rocket Lake. Dazu gleich mehr.
CT Bitrauschen. Der Prozessor-Podcast vom Computermagazin CT.
Ja, hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich wieder mit meinem Teamkollegen Christian Hirsch. Hallo Christian.
Hallo.
Bevor wir loslegen mit unseren Erkenntnissen zum Intel-Prozessor Rocket Lake, hier erstmal noch ein Hinweis unseres Sponsors.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von Adesso. Du könntest jetzt einfach weghören oder uns beweisen, dass du einer der besten EntwicklerInnen deiner Art bist. Dann lass uns gemeinsam zocken und rette Adrian B. Im Stile eines 80er-Jahre-Retro-Adventures begibst du dich auf die Suche nach unserem verschwundenen Adesso-Entwickler Adrian B. Dabei musst du spannende Nachforschungen anstellen, knifflige Coderätsel lösen oder auch mysteriöse Bugs beseitigen. www.adrian-b.com. Kurz registrieren und stelle dann deinen Coder-Skill unter Beweis. Die drei Besten erhalten außerdem einen neuen Super Nintendo Classic Mini.
Heute reden wir mal nicht über die Themen des Bitrauschens aus dem letzten Heft. Das ist die CT821, die ist jetzt am Kiosk, sondern das hat sich gerade so ergeben, eine besondere Gelegenheit, sondern schon über ein Thema aus der nächsten Ausgabe, 921, obwohl wir das Gespräch jetzt schon am 26. März aufzeichnen, ist also etwas verwirrend, aber wir haben was Brandheißes, nämlich von Intel einen neuen Prozessor. Und der ist auch mal endlich ein bisschen anders als seine Vorgänger, die immer nur so ein Aufguss waren von dem, was es davor gab. Und ja, Christian hat ihn getestet für die Ausgabe 921. Und mit diesem Core i 11000, also Core i der 11. Generation, will Intel jetzt eigentlich den Rückstand auf die starken AMD Ryzen 5000 aufholen. Aber ich mache gleich mal den Spielverderber, denn einige US-Webseiten, die haben ziemlich harsche Überschriften gewählt in der Vorstellung von dem Prozessor und haben gesagt, der Prozessor, den man gar nicht erst hätte entwickeln sollen, oder Sandverschwendung, in Anspielung auf Silizium, also auf Sand als Basismaterial für Silizium-Wafer. Christian, wie siehst du das denn?
Also ich muss da ein bisschen widersprechen. Mit dieser harten Aussage ist nicht notwendig oder hätte man sich sparen können. Es ist klar, also man muss festhalten an diese High-End-Varianten der Ryzen 5000, also mit 12 oder 16 Kernen, da hat Intel überhaupt keine Chance, weil sie ja maximal 8 Kerne anbieten. Aber im, sage ich mal, mittleren Preissegment sind sie gar nicht so schlecht, die Prozessoren.
Das ist interessant, weil dieser Prozessor, der ist ja so eine Art Wolpertinger, kann man sagen. Also der ist aus Technik zusammengesetzt, die ursprünglich gar nicht dafür gedacht war. Denn eigentlich hat ja Intel schon 10-Nanometer-Prozessoren, aber bisher nur für Notebooks. Und bald wollen sie ja auch, am 6. April, das haben sie schon gesagt, wollen sie ja auch einen Serverprozessor vorstellen mit 10-Nanometer-Technik. Aber eben bei den Desktop-PCs, da gibt's noch nichts mit 10-Nanometer-Technik. Und jetzt ist dieser Rocket Lake, also diese 11. Core-i-Generation, die ist noch mit 14-Nanometer-Technik gefertigt, also gröbere Strukturen, passen nicht so viele Transistoren auf einen Wafer, auf ein Die, also auf ein Wafer-Plättchen. Aber sie haben einen Kern zurückportiert, den sie eigentlich schon mal für einen 10-Nanometer-Chip entwickelt haben. Und deswegen hat er auch nur diese 8 Kerne, vermuten wir. Sonst würde der viel zu groß und zu teuer in der Fertigung. Bringt denn dieser Kern jetzt auch tatsächlich mehr als seine Vorgänger?
Ja, deutlich. Also man bei den Vorgängern, du hast es ja schon angesprochen, ne, die basierten ja auf dem Skylake-Design, was von 2015, 2016 eingeführt wurde, und da gab es halt immer so ein paar, sage ich mal, 3-5% Verbesserung und ein bisschen Taktzuwachs in den letzten Jahren. Und hier hat jetzt mal Intel diese Ice Lake oder also von den Ice Lake-Prozessoren die Rechenwerke übernommen, die sie jetzt Cypress Cove in der 14-Nanometer-Generation nennen. Und die bringen wirklich bis zu 20%.
Ne? Also bei gleichen. Und das meinst du jetzt also plus noch den Taktzuwachs oder 20% bei gleichem Takt oder 20% plus Takt?
Bei gleichem Takt. Die Taktraten sind ja relativ unverändert. Der Nominaltakt geht sogar ein kleines bisschen zurück. Ne? Das liegt wahrscheinlich an dem Energiebedarf, der ja auch steigt, weil die Recheneinheiten einfach breiter sind und größer. Aber im Prinzip sind die Turbo-Taktraten relativ identisch zu den
Vorgängen. Okay, also es hat keinen, anders als bisher, wo sie immer noch ein bisschen mehr Takt rausgequetscht haben, zum Teil ja auf Kosten der Leistungsaufnahme, also die ging ja immer höher und immer höher, haben sie jetzt also nicht mehr so relevant an der Taktschraube gedreht. Obwohl ich noch mich erinnere, dass ihr ganz schön überrascht wart, dass es während des Tests dann plötzlich noch ein neuer Turbo-Modus nachgeschoben wurde. Wie heißt der noch? Ich habe es jetzt gerade vergessen, weil es gibt, glaube ich, der vierte verschiedene Turbo-Modus.
Ne? Ja, müsste ich jetzt auch kurz nachgucken. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Im Prinzip ist das eigentlich auch nur eine Erweiterung des Turbo Boost 2.0, also des ganz klassischen alten Turbos, in der Form, dass sie sagen, also der Turbo-Takt, der eigentlich für Last auf ein oder zwei Kernen gilt, den haben sie jetzt auch auf quasi Last auf allen acht Kernen quasi zugelassen.
Ah ja, okay.
Ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil richtig ausreizen kann man das mit den normalen Turbo-Limits ja nicht. Also da stößt der Prozessor viel schneller an seinen, sage ich mal, die thermischen oder elektrischen Begrenzungen,
wenn man die natürlich ausnimmt. Genau, das meinst du mit Turbo-Limits sozusagen. Also der kann zwar hochtakten, aber er darf natürlich nicht verglühen. Also, und das Board muss ja den Strom auch liefern können und
richtig,
das Netzteil.
Also Intel gibt ja für die Prozessoren typischerweise die sogenannten Power-Limits vor, wo sie sagen, also das ist eine Empfehlung für die Boardhersteller und die PC-Hersteller, so könnt ihr den einstellen, damit das halt stabil läuft. Es ist natürlich aber es ist nicht in den Stein gemeißelt. Man kann diese Werte auch verändern und es gibt halt viele Boardhersteller, die quasi vor allem bei High-End-Boards komplett ignorieren und einfach sagen, der Prozessor kann sich so viel Strom nehmen, wie er will. Ja, und dann bringt es auch was. Aber wenn man halt die Power-Limits korrekt setzt, dann sind es ein paar Prozent.
Ja, vielleicht muss man für die Leute, die sich nicht so sehr mit aktuellen Prozessoren auskennen, nochmal sagen, so ein Prozessor tut ja im Normalbetrieb, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Videoaufzeichnung mache am PC oder Audio, tut er ja sehr, sehr wenig und dann taktet er natürlich auch nicht so hoch und dann reizt er auch seine komischen Power-Limits, wo immer die liegen, auch bei weitem nicht aus. Da hat er nur ein paar Watt. Aber die gehen ja bis, wenn ich mich recht erinnere, an die 280 Watt hoch, ne, in der Spitze.
250.
Und also ein Heizlüfter hat 1 Kilowatt, da ist er noch ein Stück weg. Aber es ist natürlich schon schwierig, aus der kleinen Fläche das wegzukühlen. Und diese Turbos, die funktionieren nur dann optimal, wenn der Kühler auch stark genug ist. Sonst ist er eben nur kurz in dem Turbo. Also der kann den dann nicht gar nicht erreichen. Also den Turbo erreicht er schon immer. Die Frage ist bloß, wie lange? Also für ein paar Sekunden oder auch mal für eine Minute oder eben auch für mehrere Minuten. Das ist dann der Unterschied, den die Kühlung macht.
Ja, wobei Intel ja eigentlich immer sagt, also bei den K-Prozessoren, das sind diese übertaktbaren, die auch ein TDP von, also Thermal Design Power von 125 Watt haben, da sagt der Intel maximal 56 Sekunden. Ne? Also ist es ungefähr eine Minute und alles, was drüber rausgeht, ist ja offiziell, soll der Prozessor ja dann gar nicht mehr brauchen als seine TDP.
Ja, das wäre dann sozusagen das echte Übertakten. Das hier ist sozusagen die Taktautomatik, die noch im Datenblatt abgedeckt ist und das andere wäre dann Overclocking, was ja, kann man natürlich machen, aber dann muss man eben entsprechend kühlen. Und die meisten PC, sagen wir Software, sind ja bursty, das heißt, man braucht eigentlich nur relativ kurz diese volle Power, weil ja die meisten Anwendungen sehr dynamisch sind. Aber natürlich, wenn man solche Sachen hat, solche Benchmarks, die lange laufen, da ist es natürlich von Vorteil, wenn möglichst lange, möglichst hohe Turbostufen laufen. Und du hast es schon angedeutet. Ich meine, das Ding hat halt nur 8 Kerne und AMD hat bis zu 16. Da kann er also nicht mithalten. Kann er denn bei dem 8-Kerner noch mithalten?
Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also da liegen die sehr dicht beieinander, also was jetzt die Performance betrifft. Ne? Da gibt es also teilweise liegen die dichter als 1% nebeneinander. Das ist wirklich überraschend, was Intel da noch aus dieser alten Fertigungstechnik rausgeholt hat. Das ist halt das, wovon ich halt persönlich auch überrascht war, dass sie es halt geschafft haben, diesen Nachteil, den sie bei der Fertigung haben, durch die besseren Rechenwerke doch in der Form auszugleichen. Nachteil ist natürlich, wenn man sich die Effizienz anguckt, sie brauchen halt dafür viel mehr Strom. Ne? Da ist einfach das, was AMD da mit der TSMC 7-Nanometer-Technik hat, deutlich besser.
Das macht allerdings im typischen Desktop-PC-Einsatz keinen großen Unterschied. Ne? Also ob man, also die Effizienz ist zwar schön, bei Servern ist sie auch ganz entscheidend, aber und bei Notebooks natürlich logischerweise für den Akkubetrieb. Aber bei Desktop-PCs geht es eher darum, dass man eben vielleicht leiser kühlen kann. Da ist das natürlich ein Nachteil, wenn der Prozessor weniger effizient ist. Aber so ein richtiger Riesennachteil ist das nicht. Würdest du denn jetzt trotzdem sagen, wenn ich jetzt einen 8-Kerner, also wenn ich jetzt unbedingt einen PC, meine, du hast es ja schon implizit gesagt, wenn ich unbedingt 10 oder mehr Kerne im PC haben möchte, dann ist nach wie vor AMD empfehlenswerter im Moment. Oder schon seit einer geraumen Zeit, kann man eigentlich sagen. Und bis 8 Kerne könnte man also sozusagen jetzt, hätte man eigentlich eine ganz schöne Intel-Alternative.
Ja, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, für was will ich es nutzen, wie du schon gesagt hast. Wenn man halt wirklich Leistung satt haben will, dann kommt man gar nicht an AMD vorbei, weil Intel hat gar nichts Konkurrenzfähiges, sage ich mal, mit über 10 Kernen. Sie haben da zwar ein paar Prozessoren, aber selbst wenn man dann ins Super High-End geht mit Threadripper, da hat Intel gar nichts im Programm. Klar. Wenn man jetzt aber mal, sag mal, das Brot-und-Butter-Geschäft anschaut, ne, so ein Allround-PC, Office-PC, da sind die Intel-Prozessoren sogar günstiger als die AMD-Prozessoren. Und das Problem ist ja, AMD hat zwar mittleren bis hohen Bereich eine relativ breite Palette an Ryzen 5000, ne, mit 1-6-Kerner und dann ein 8-Kerner und 10-Kerner, ein 12-Kerner, Entschuldigung. Aber sie haben halt nichts unten drunter, also nichts Preiswertes. Ne? Also der 6-Kerner geht bei AMD schon bei 320 Euro los, ne? Allein nur für den Prozessor. Und bei Intel hat die aktuellen Core i11000 gehen so, glaube ich, bei 120, 130 Euro los. Ne? Also das ist eine Riesenspanne.
Für den 6-Kerner schon?
Ja, denn der günstigste 6-Kerner geht schon bei so 130 Euro los bei Intel.
Gut, aber der ist auch nicht so stark wie der 300 Euro von AMD, klar. Aber er hat auch 6-Kerner.
Aber er hat auch 6 Kerne. Also ich glaube, also der Preisunterschied ist von ja, fast 200 Euro ist wesentlich größer als der Performance-Unterschied. Ne? Also das muss man schon mal klar festhalten. Und wer jetzt halt eben einen Allround-Rechner sich bauen will oder Office-Rechner oder fürs Arbeiten, wo halt dann eben Anwendungssoftware läuft, aber eben keine Grafikkarte vonnöten ist, ist Intel einfach momentan da die bessere Alternative, weil AMD hat einfach in diesem preiswerten Segment eigentlich nichts Konkurrenzfähiges. Ne? Also da gibt es halt diese alten Kombi-Prozessoren, Ryzen 3000G, das ist aber noch Zen Plus-Technik, das ist uralte Technik, das will man nicht. Und diese modernen, auch APUs genannten Ryzen Pro 4000, die sind eigentlich nur für Business-PCs gedacht und eigentlich nicht für den Endkundenhandel. Die gibt es da auch quasi nur unterm Ladentisch.
Ja, die gibt es nur als Tray-Version, das heißt ohne die erweiterte Herstellergarantie und ohne Kühler und sind auch nicht sehr gut verfügbar. Aber da sprichst du ja was an, also das heißt, wer keine Grafikkarte braucht, also einfach von der Performance her, weil er zum Beispiel, für Videoschnitt reicht das ja auch, für Office sowieso. Erwähnt hast du, glaube ich, auch, dass sie jetzt endlich den integrierten HDMI 2.0-Anschluss haben, also je nach Board, das Board muss die Anschlüsse natürlich haben, aber kann man auch 2 4K-Displays mit 60 Hertz anschließen, was bei AMD natürlich bei diesem integrierten Prozessor auch geht. Aber beim AMD wäre ja bei denen, die man bei den starken Ryzen mit 6 und 8 Kernen, da müsste man ja eine Grafikkarte kaufen und da hat man im Moment das Problem, dass es ja so gut wie keine gibt, obwohl irgendwelche ganz alten mit 2 GB, die gibt es wohl, ne? Die sich nicht zum Mining eignen, ne?
Ja, ganz uralt, aber wenn man will ja auch ein bisschen was haben, wo dann auch irgendwelche Videofunktionen oder schon dabei sind, ne? Was ja bei bei den integrierten Grafiken, also in der CPU ja alles schon dabei ist, ne? Die können ja H264 und H265 sogar Hardware encodieren, ne? Wiedergeben können sie auch sogar jetzt die neuen Intel-Prozessoren, die AV1, den AV1-Codec. Ne, also bei AMD sieht das ähnlich aus mit den Fähigkeiten. Ne? Man will ja nicht irgendwie eine 5 Jahre alte Grafikkarte dann da reinstecken, wo das dann halt wieder alles nicht geht. Ne?
Also bei AMD sind wir ja sowieso ein bisschen überrascht, weil dieser Ryzen 5000U, den gibt es ja mit bis zu 8 Kernen jetzt schon. Also der kommt jetzt auf den Markt für Notebooks und davon erwartet man ja eigentlich eine 5000G-Variante auch dann für Desktop-PCs, also das hat AMD natürlich noch nicht angekündigt offiziell, aber wir würden mal davon ausgehen. Im Moment ist aber ja nur diese 4000G-Variante auf dem Markt und die ist noch nicht mal lieferbar, obwohl die, korrigier mich, eigentlich schon im Juni oder so letzten Jahres, vergangenen Jahres vorgestellt wurden. Ne?
aber explizit eben nur für Komplettsystemhersteller. Es gibt also auch die Nicht-Pro-Varianten, aber auch damals hat AMD klar gesagt, die gibt es nur für PC-Hersteller, für große.
Es gibt auch ganz wenige PCs damit, ne? Bisher.
Ja, es ist überschaubar. Ich vermute einfach mal, das ist Chipmangel, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, aber Hauptproblem ist einfach Pandemie und was gekauft wird, sind einfach Notebooks. Und es wird jedes Die, was halt bei TSMC aus dem Wafer rausgeschnitten wird, zum Notebook-Chip bei AMD. Also würde ich ja auch so machen. Das ist einfach die Stückzahlen, die Geräte, die einfach nachgefragt sind momentan. Ne? Und halt so die paar PC-Buster, die sich da halt selber ein Gaming-PC zusammenschrauben, die gibt es zwar auch, aber das ist halt für den im Vergleich zum Gesamtmarkt und vor allem für die Lieferverträge, die halt AMD einhalten muss, mit den großen PC-Herstellern halt verschwindend gering. Ne?
Ja.
Und wenn halt, bestes Beispiel, Dell oder HP, die ja größere AMD-Kunden sind, wenn die sagen, wir wollen von euch 10.000 Chips haben, natürlich liefere ich da die 10.000 Chips hin und sage nicht, nein, wir versuchen aber 10.000 einzelne PC-Käufer da zu überzeugen, sich einen Ryzen Gaming-Rechner zu bauen. Ne? Das ist ja...
Ja, die Nachfrage ist ja hochgegangen, aber stimmt, wir haben die Zahlen noch gar nicht so genau analysiert. Das sind ja immer nur solche Gartner- und IDC-Marktzahlen. Das heißt, die Hersteller selber geben ja keine offiziellen Zahlen raus, wo man, also die in Stein gemeißelt werden, wo man sagt, so und so viele PCs haben wir genau geliefert. Aber es ist klar, wenn ich meine Leute ins Homeoffice schicke, dann kaufe ich denen eben keinen Büro-PC, den sie zu Hause hinstellen, sondern ein Notebook, logischerweise, weil es leichter transportierbar ist und auch später sozusagen wieder für den Mobileinsatz und auch im Büro verwendet werden kann und würde denen eigentlich keinen Desktop-PC als Büro-PC fürs Homeoffice kaufen. Das wollen viele bestimmt auch gar nicht, weil sie den ja dann mit dem Display und alles da aufbauen müssen. Also logisch, dass die, das haben wir ja auch gesehen, die Notebook-Nachfrage ist ja deutlich stärker gestiegen als die PC-Nachfrage, obwohl die auch nicht schlecht ist. Also ist ja ein überraschendes Plus für den PC-Markt und eigentlich schön für alle. Außer wenn man die Dinger dann halt nicht kaufen kann. Das ist sehr ärgerlich, ja. Mhm. Ja. Du sagtest, der 6-Kerner, den man haben will von Intel, ist, der heißt dann 10.000 Core i5, 10.600?
11.000. 11.400 müsste das so die Klasse sein.
Ja, den gibt es aber nicht mit K, ne? Also nicht als übertaktbaren oder doch?
Ja, das wäre dann der 11.600K.
Ah ja, genau. Habe ich mich
übertaktbar. Genau, es gibt ja mehrere 6-Kerner. Das ist ja auch der Unterschied. Bei AMD gibt es halt nur einen 6-Kerner momentan bei den Ryzen 5000, während bei Intel, die bieten zwar, ne, hatten wir das schon angesprochen, also die bieten ja kein komplettes Portfolio an, wie sie sonst immer machen, wo sie ja vom Celeron bis hoch zum High-End-CPU quasi bei jeder Generation ein komplettes Portfolio liefern, sondern hier konzentrieren sie sich halt ganz klar nur auf 6- und 8-Kerner. Aber
also hier in dieser Generation.
Genau, in dieser Generation, aber zumindest hat man auch da mehrere Untertypen. Ne? Also es gibt da auch die 35 Watt, so für All-in-One-PCs. Es gibt die 65 Watt, so die Standard-Modelle und natürlich dann wieder diese K-Modelle, die zum Übertakten dann halt mit 125 Watt sind.
Und wir hatten es schon erwähnt, nee, hat man noch nicht erwähnt, der bringt ja jetzt endlich mal auch PCI Express 4.0.
Richtig.
Das gab es ja bei Intel im Desktop-PC auch noch nicht bisher, sondern skurrilerweise nur bei den Notebooks, wo man es unbedingt dringend braucht, weil man ja so dicke Grafikkarten anschließt. Nein, Scherz beiseite, natürlich nicht unbedingt. Also AMD hat es schon seit einer Weile, PCI Express 4.0, und bei Intel kommt es jetzt endlich auch mit dem Rocket Lake. Aber wenn ich das wollte bei Intel, dann muss ich auch ein Board haben, was das kann. Und ich kann dann nicht eben ein Core i3 nehmen. Ne? Ich muss mindestens einen dieser Rocket Lake-Typen mit 6 Kernen dann auch nehmen.
Wenn richtig, ich also verstanden habe. Muss ein Core i11000 nehmen. Also die Intel hat zwar noch ein paar neuere 10.000er jetzt mit aufgelegt, aber das ist, wie gesagt, alter Technik. Da steckt nichts Neues drin. Man braucht halt ein Board der Serie 500. Ne? Also muss auch der Chipsatz passen.
Ja.
Aber der große Vorteil von PCI Express 4.0 ist gar nicht so sehr die Grafikkarte. Also da macht das, ich glaube, das kann man noch gar nicht signifikant rausmessen, den Unterschied zwischen 3.0 und 4.0. Aber für M2-SSDs ist es ein Riesenvorteil, weil es gibt ja nicht nur PCI Express 4.0, sondern endlich gibt es auch 4 Lanes zusätzlich an der CPU. Ja, also bisher war es so, wenn ich jetzt bei Core i10.000 hatte ich ja 16 Lanes 3.0 vom Prozessor. Und wenn ich eine Grafikkarte gesteckt habe und eine M2-SSD anschließen wollte an den Prozessor, dann hat die Grafikkarte nur noch 8 Lanes bekommen. Und jetzt kann ich halt volle 16 Lanes an der Grafikkarte nehmen und habe noch 4 Lanes weiter für die M2-SSD und beides noch als PCI Express 4.0. Also dadurch.
Also wie bei AMD. Also AMD macht das ja genauso.
Richtig. Genau. AMD hat das schon länger so und Intel zieht da jetzt endlich nach.
Gut. Genau. Wobei die PCI Express 4 SSDs, da gibt es ja auch, da sind ja noch große, also da muss man dann ja auch nochmal investieren. Die sind ja immer noch deutlich teurer. Und das ist ja dann das nächste Problem. Wir haben ja gerade berichtet, auch die RAM-Preise scheinen ein wenig anzuziehen und eben auch die SSD-Preise. Wobei ich habe vorhin noch mal geguckt, es gab gerade so ein Kampfangebot, ein Terabyte, glaube ich, um 80 Euro. Das ist ja jetzt noch nicht so teuer. Aber das war natürlich keine PCI Express 4. Ja? Und man vermutet wohl, dass jetzt die Nachfrage so anzieht bei RAM-Bausteinen und Flash-Bausteinen. Und dann gab es ja noch die diversen Chip-Fabrik-Probleme, wo dann die Controller-Chips für die SSDs auch gefertigt werden. Also auch da so ein bisschen ist im Moment keine so tolle Zeit zum PC selbst schrauben anscheinend.
Ja, also da kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wir haben ja immer den Bauvorschlag optimale PCs so in der Vorweihnachtszeit gebracht und da kriege ich natürlich jetzt auch immer noch Mails. Und da gibt es auch regelmäßig Leser, die sich halt, naja, nicht beschweren, aber die halt beklagen, ne, wollten jetzt bauen und haben das und das schon, aber das und das gibt es überhaupt nicht und das ist halt ganz schwer, weil wir können den Leuten nicht helfen einfach. Ne? Also jetzt,
ja klar, wir können, wir haben ja keine Chipfertigung.
Das ist halt ganz extrem. Es gibt einfach keine Grafikkarten und das ist nicht nur so, dass es da irgendwie die teuren betrifft, sondern das geht wirklich schon in der 80-Euro-Klasse los, dass es da einfach nichts zu kaufen gibt.
Ja.
Und ja, das ist halt ganz schwer. Und wenn jetzt halt eben, wie du schon gesagt hast, bei Flash und DRAM auch die Preise steigen werden, das wird jetzt nicht so sein, dass es da so dramatisch ist wie bei Grafik.
Nein, das ging, glaube ich, um 20% oder so.
Aber es können halt wieder Preissteigerungen kommen, ne? Dann ist die Knappheit zumindest bei AMD-Prozessoren, die gab es ja am Anfang auch nicht, die gibt es zwar jetzt, aber sind auch relativ teuer, ne? Im Vergleich zu den Vorgängern. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie, dass so die nächsten 6 Monate die ideale Bastelzeit sind, leider. Das
ja. Hoffen wir mal, dass zum optimalen PC das dann wieder spannend wird. Da ist ja die Option jetzt, ne? Das ist ja, also in deinem Artikel wird das ja auch klar, der Rocket Lake, also dieser Core i11000, das ist ein Zwischenschritt. Der ist so ein bisschen aus der Not geboren und Intel zielt aber ganz geschickt auf ein Segment, was durchaus stückzahlträchtig ist, also so 6 Kerner, sind ja auch gut geeignet für als Spiele-PC oder Allround-PC. Also da braucht man ja gar nicht unbedingt mehr. Das heizt das also durchaus nochmal an. Aber wie gesagt, es ist ein Zwischenschritt und wir wissen ja schon, es soll ja noch eine Prozessorgeneration von Intel kommen. Alder Lake wird die dann heißen, also vorne mit dem A, Alder Lake. Und ja, das wird ja ein Hybridprozessor, also relativ mit großen, mit starken und schwachen Kernen und so. Man weiß noch gar nicht, was zuerst startet, ob jetzt die Notebook-Varianten oder Desktop-Varianten, aber wie auch immer. Aber man könnte darauf hoffen, dass jedenfalls zum in der typischen optimalen PC-Zeit, so November, Dezember, dass dann vielleicht auch eine noch spannendere Prozessorgeneration dann antritt. Und vielleicht gibt's ja noch mal was Neues von AMD bis dahin, oder wie siehst du das?
Also ich gehe ziemlich stark davon aus, dass das Alder Lake dieses Jahr kommen wird, weil Intel da jetzt schon, also es ist eigentlich ungewöhnlich, dass sie quasi, wo jetzt gerade eine neue Generation startet, sie trotzdem schon für die quasi übernächste dann trommeln, zumindest so PR-mäßig, dass sie da schon Informationen rauslassen. Ich gehe ziemlich stark davon aus, dass die dieses Jahr auch kommen wird, auch für den Desktop, vielleicht sogar eher im Desktop als für Mobile, also stelle ich jetzt mal so einen Raum und da bringen sie auch eine ganze Menge neue Sachen. DDR5 wird ja gemutmaßt, PCI Express 5.0, dieses neue Hybrid-Design, was du schon gesagt hast. Endlich 10 Nanometer im Desktop. Das ist ja jetzt, wie viele Jahre versprochen? Ich glaube, 2018 wollten sie es mal bringen. Ja. neue Fassung natürlich auch. Ne? Also,
ja, stimmt, da kommt ja dann vieles neu. Ne? Ja, vielleicht sogar
genau, DDR5. Das wird halt eine komplett neue Plattform auch, zumindest von der Infrastruktur her. Und da bin ich gespannt und ich denke, so wie man ja bei AMD so ein bisschen die Roadmaps liest, die werden halt wahrscheinlich jetzt keine komplett neue Generation bringen, sondern vielleicht nochmal so einen Zwischenschritt, so ein Ryzen 5000 Plus in Anführungsstrichen, also nochmal vielleicht ein paar hundert Megahertz mehr, 200 Megahertz mehr Takt oder so ein Zwischenschritt.
Denn bei AMD wäre ja auch dann irgendwann der Übergang auf DDR5 RAM dann fällig. Denn noch mehr Kerne auf dieser Fassung, ohne die Speicherbandbreite oder die Datentransferrate zum RAM zu erhöhen, ist eben fragwürdig. Ich meine, bei PC-Anwendungen kommt es nicht so wahnsinnig auf die Datentransferrate an, wie bei Servern jetzt zum Beispiel. Aber üblicherweise lässt AMD Intel ja den Vortritt bei, also das war ja was Besonderes, dass bei PCI Express 4.0 nicht Intel vorne war. Das war ja auch anders geplant. Und auch bei RAM hat eigentlich immer Intel in den letzten 20, 25 Jahren auch mit Misserfolgen, wir erinnern uns alle noch an Rambus, immer die Übergänge angeführt, einfach weil die viel mehr Ressourcen haben. Und also insofern ist das dann wohl nicht zu erwarten, dass AMD in diesem Jahr noch, dafür wäre ja eine neue Fassung nötig und komplett neue.
Es wird eine neue Fassung kommen, also das weiß man ja auch schon, das kommt nächstes Jahr. Also ich glaube nicht, dass das AMD hat da auch, glaube ich, keinen Druck einfach, dass sie da jetzt irgendwas übers Knie brechen müssen.
Die sind ja
Die 5000er sind absolut konkurrenzfähig, das steht ja auch jetzt nochmal der Rocket League Test drin, da kann man sich die Werte ja nochmal anschauen. Dann in der CT9 21. Von daher, bei Alder Lake, da wird sich dann halt zeigen, ne, was Intel dann praktisch an Leistung bringen kann. Das wissen wir ja auch noch nicht, ob sie das dann ihr Ziel hinkriegen. Ne, das wird dann spannend, der Herbst. Ne, da kann man sich schon mal drauf freuen.
Es muss halt nur auch lieferbar sein. Da kann man nur hoffen, dass das Schiff aus dem Suezkanal wieder freigeschleppt wird. Leider weiß man ja nicht, was in den Containern steckt. Bestimmt alles voller Grafikkarten.
Und Playstations.
Playstations, genau. Ja, wir wissen es einfach nicht. Ne? Also man kann ja die Schiffe tracken im Web, aber die Container, das ist irgendwie nicht öffentlich, was da drin ist. Da wäre ja auch schwierig für die Hersteller, wenn da immer jedes Paket schon im Web trackbar wäre. Ja gut, also hast du noch was du dazu sagen möchtest zu dem Rocket Lake? Ich glaube, wir haben es
erschöpfend
behandelt, genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit unserem Thema für diesmal durch und am Ende unseres Podcasts. Ich wollte noch an unsere Zuhörer sagen, wir haben schon einiges Feedback bekommen, einige E-Mails, auch Forenbeiträge. Vielen Dank, da sind auch einige schöne Anregungen dabei. Es gibt auch Kritik natürlich. Wenn Sie noch Tipps, Kritik oder Lob haben, dann können Sie einerseits unter ct.de/bit-rauschen im Forum posten oder Sie senden uns eine E-Mail an bitrauschen@ct.de. Und damit danke ich meinem Kollegen Christian und unserem Producer Johannes und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.